DW Menschen und Märkte.
Hin und futsch, Chancen und Risiken der Cyberwährung Bitcoin und die neuen Sklaven Europas, Migranten in der italienischen Landwirtschaft. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Es ist gar nicht so leicht, sich das Leben in einer Cyberwelt vorzustellen. Unwirklich irgendwie. Auch der Duden hat Probleme. Er definiert Cyber als die von Computern erzeugte virtuelle Scheinwelt betreffend. In Japan ist die Cyberwährung Bitcoin nun offiziell als Zahlungsmittel zugelassen. Eine Scheinwährung also? Und damit soll man bezahlen können? Reales Bier zum Beispiel? Oder Sushi? Jürgen Hanefeld hat sich in Tokio umgehört.
Das ist die Sushi-Bar Numazuko in Tokios Edelmeile Ginza im 8. Stock. Wir sind froh, sie gefunden zu haben. In der japanischen Hauptstadt gibt es zwar Sushi-Bars wie Sand am Meer, aber welche, in denen man seine Maki-Röllchen mit Bitcoins bezahlen kann, sind rar. Zwar melden interessierte Kreise, Zitat, rund 260.000 Geschäfte würden die virtuelle Währung ab Mitte des Jahres akzeptieren. Aber wenn man eins sucht, wird es mühsam. Zwei Filialen einer Elektromarktkette haben sich jetzt dazu herbeigelassen und eine Billig-Airline verspricht, Buchungen auch gegen Bitcoins vorzunehmen, ab Jahresende jedenfalls. In seiner Sushi-Bar Numazuko ist das entsprechende Gerät schon längst in Betrieb, sagt Ken Nagahama. Im ersten Jahr, das war 2015, zahlten nur ein oder zwei Kunden pro Monat an dieser Bitcoin-Maschine. Aber jetzt sind es 70 bis 100 Kunden. Das geht eben viel schneller und angenehmer als mit Geld. Der Kasten im Sushi-Laden gibt kein Geräusch von sich. Er zahlt nicht aus, er nimmt nicht ein. Er liest die App vom Handy oder von der Restaurantrechnung, rechnet um und vollzieht die Transaktion. Direkt, dezentral, weltweit und ohne Verzögerung. Das ist Ken Nagahama viel lieber als eine Kreditkarte. Visa und Co. verlangten 3-4% Provision vom Wirt. Bei Bitcoin ist es nur 1%. Und die Kunden? Die meisten probieren das nur aus. Für viele ist es das erste Mal, dass sie Bitcoin benutzen. Sie haben eben Spaß dran. Aber manche Leute sehen das als Kapitalanlage. Die Kursschwankungen sind natürlich groß, es gibt Risiken. Aber wer sein Geld in diesen Nullzinszeiten vermehren will, für den ist Bitcoin zumindest eine Alternative. Dabei ist Bitcoin gar kein Geld, sondern bloß eine Recheneinheit. Es gibt keine Münzen oder Scheine, nur veränderliche Zahlenkolonnen und anonyme Schaltstellen, die das Netzwerk in Gang halten, ähnlich wie beim Internet. Martin Schulz ist von der Cyberwährung ganz begeistert. Er ist kein Anleger, sondern Wirtschaftsforscher am Fujitsu-Institut in Tokio.
Das Fantastische daran ist, dass man jede einzelne Transaktion, die mit Bitcoins jemals gemacht wurde, verfolgen kann und auf unterschiedlichsten Servern weltweit zur Verfügung steht. Das System ist dadurch extrem sicher, extrem flexibel und kann von keinem einzelnen Staat kontrolliert oder verändert werden.
Den Kurs bestimmen ausschließlich Angebot und Nachfrage. Die Vorteile sind vor allem bei internationalen Überweisungen spürbar, gerade in Asien und überall dort, wo die Banken für Transaktionen von einem Land ins andere abenteuerliche Gebühren verlangen. Als erstes Land der Welt hat Japan Bitcoins als Zahlungsmittel anerkannt.
Der Grund ist weniger, dass sie in Japan viel eingesetzt werden oder hier besonders attraktiv wären, aber weil im asiatischen Umfeld, in China, aber vor allem in kleineren asiatischen Ländern, in denen es häufig noch keine stabilen Bankensysteme gibt oder in denen Konsumenten noch nicht genügend Möglichkeiten haben, finanzielle Transaktionen zu machen, Geld ins Ausland zu überweisen, wächst das Interesse an Bitcoins und Cyberwährung enorm.
Ein Markt, auf dem Japan schneller sein will als andere und auch schon negative Erfahrungen gemacht hat. Der Betrugsskandal um Mt. Gox, einer großen Bitcoin-Börse, hat bewirkt, dass Japan Regeln geschaffen hat. Geschäfte mit Digitalwährungen unterliegen seither strengeren Vorschriften gegen Geldwäsche. Betreiber von Bitcoin-Börsen müssen sich in Japan beim Staat anmelden und in der Lage sein, ihre Kunden zu identifizieren. Dafür entfällt die Mehrwertsteuer, denn Bitcoins werden rechtlich jetzt wie Währungen behandelt. Bisher haben 18 Unternehmen in Japan eine Lizenz zum Betrieb einer Bitcoin-Börse beantragt. In Ken Nagahamas Sushi-Bar sind inzwischen Gäste zum Mittagessen eingetroffen. Angesprochen auf den schicken Bitcoin-Schalter, sagt ein älterer Herr, das ist wie mit den Kreditkarten. Anfangs kannten wir die gar nicht und heute zahlt jeder damit. Bitcoins werden vielleicht in 20 Jahren ein gängiges Zahlungsmittel sein. Aber nicht für mich, dazu bin ich zu alt. Ein junger Holländer erzählt, er habe schon mit Bitcoins gehandelt. Ich habe Geld gewonnen, Geld verloren, aber unterm Strich ist es ein bisschen riskant. Als ich zu viel verloren hatte, habe ich damit aufgehört. Und eine Dame sagt, ich zahle bar. Das Essen hier ist gut und preiswert. Da will ich nicht, dass der Wirt auch noch was abgezogen bekommt. Natürlich gehe es nicht um Restaurantrechnungen, lächelt Wirtschaftsforscher Schulz. Eigentliches Ziel der japanischen Politik sei es, die Technologie, die hinter der Cyberwährung steht, auch auf Handelsgüter anzuwenden. Die sogenannten Blockchains, erfunden von japanischen Tüftlern unter dem Cybernamen Satoshi Nakamoto, verketten unendlich viele Daten, die auf unendlich vielen Rechnern weltweit erscheinen. Manipulationen würden sofort bemerkt.
Wenn wir unsere Transaktion als Blockchains machen, beispielsweise Handel auf Plattformen wie Amazon und Ähnliches, haben wir ein sehr sicheres, sehr kostengünstiges Mittel, eine extrem attraktive Technologie, vor allen Dingen in Zeiten der Globalisierung.
Sagt der in Japan lebende Wirtschaftsforscher Martin Schulz in einem Beitrag von Jürgen Hanefeld. Der Ökolandbau boomt in Europa, aber noch herrscht Wildwuchs bei den Regeln. Einen ersten Vorschlag dafür hatte die EU-Kommission schon Anfang 2014 vorgelegt. Seit 2015 rangen die Unterhändler um Details. Nach mehr als 3 Jahren sind die neuen EU-Standards nun unter Dach und Fach. Ab Mitte 2020 sollen sie gelten. Und so viel kann man jetzt schon sagen. Vielen Mitwirkenden des Verhandlungsteams ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen hier Teile des Verhandlungsteams. Glücklich, nachdem wir eine politische Agreement erreicht haben,
sagt Martin Häusling. Der Europapolitiker von den Grünen wirkt übermüdet, aber zufrieden. Mehr als 3 Jahre lang hatten die Unterhändler gestritten, um viele Details heftig gerungen. Nun haben sie sich geeinigt auf EU-weit einheitliche Standards für den Anbau und den Import von Bioprodukten.
Wir haben jetzt striktere Importkontrollen, das heißt, alle, die in den europäischen Biomarkt beliefern, müssen sich an die Regeln der Europäischen Union im Bereich Bio halten. Das war vorher nicht so. 64 unterschiedliche Standards hatten wir bis jetzt. Insofern ist das ein großer Schritt nach vorne.
Darüber hinaus wird es in Zukunft EU-weit einheitliche Regelungen für biologisches Saatgut geben. Künftig sollen in allen EU-Ländern Datenbanken aufgebaut werden, um die Versorgung mit ökologischem Saatgut sicherzustellen. Keine klare Einigung gab es beim schwierigen Thema der Verunreinigung von Bioprodukten. Also, dass sie zum Beispiel mit konventionell hergestellten oder gentechnisch veränderten Waren vermischt werden. Hier wurde ein Kompromiss gefunden. Die EU-Kommission soll 4 Jahre, nachdem die neue Öko-Verordnung in Kraft getreten ist, eine große Untersuchung auf den Tisch legen, mit der geklärt wird, wo die Verunreinigungen entstehen. Ob bei den Landwirten, im Handel, während des Transports oder bei der Verarbeitung, sagt der grüne Politiker Martin Häusling.
Wir haben ja die Situation, dass die Gefahr bestand, dass es in dem Bereich noch mehr in Europa auseinanderläuft, dass in Zukunft noch mehr Länder eigene Grenzwerte machen. Ich hoffe, mit dieser Regelung haben wir das verhindert, sodass wir am Ende ein gemeinsames Recht in dem Bereich bekommen.
Die jährlichen Kontrollen von Biobauernhöfen sollen beibehalten werden. Das soll Vertrauen der Kunden in ökologische Produkte stärken. Nachdem sich die Unterhändler geeinigt haben, müssen nur noch die 28 EU-Länder und das Europaparlament formal zustimmen. Die neue Öko-Verordnung soll ab Mitte 2020 gelten.
Aus Brüssel berichtete Karin Bentsch. Italien trägt große Lasten der Migration und nimmt viele der Flüchtlinge, die in Europa stranden, mit großem Einsatz auf. Andererseits leben große Teile der italienischen Landwirtschaft von der Arbeitskraft der Migranten. Die Arbeitsbedingungen kann man mit gutem Grund als Sklaverei bezeichnen. Menschen arbeiten für einen Hungerlohn, wenn sie überhaupt Geld bekommen. Sie leben in menschenunwürdigen Quartieren und haben keinerlei Sicherheit bei Arbeitsunfällen, die an der Tagesordnung sind. Dagegen und gegen anderen Wildwuchs will der italienische Staat jetzt auch mit schärferen Gesetzen vorgehen, allerdings leider nur theoretisch.
Wenn die neuen Sklaven Europas es nicht mehr aushalten, dann landen sie zum Beispiel hier. Eine Ambulanz der Hilfsorganisation Emergency in Polistena in Kalabrien. Ein 40-jähriger Mann aus Gambia ist heute in Behandlung. Er hat starke Bauchschmerzen. Ein Sklave in der italienischen Landwirtschaft. Seinen Namen will er aus Angst vor denen, die er als seine Herren bezeichnet, nicht nennen. Aber in seiner Heimatsprache Wolof, die ein Freund von ihm übersetzt, erzählt er von seiner Arbeit. Die Arbeit ist sehr schwer. Wir ernten die Früchte und tragen sie auch zum Laster. Dafür gibt es 25 Euro am Tag für 9-10 Stunden Arbeit. Manchmal werden wir nicht pro Tag bezahlt, sondern es gibt 1 Euro pro Kiste. Und wer jung ist und stark, schafft etwa 25 Kisten am Tag. Man rutscht, man verletzt sich ab und zu. Es ist sehr schwer. Und mit ihren Verletzungen kommen sie dann zu Jean de Dieu. Der junge Mann aus Burundi arbeitet hier in Polistena als Krankenpfleger. Manchmal kommen sie mit Verletzungen an den Füßen, einfach weil sie keine Stiefel in der richtigen Größe haben. Denn der Arbeitgeber kümmert sich nicht darum, für Arbeitssicherheit zu sorgen. Warum sie das tun? Sie müssen das machen, denn sie haben sonst nichts. Sie haben keine Wahl und das führt dazu, dass sie nehmen, was kommt. In Italien, das mit großem Einsatz so viele Migranten aufnimmt, werden dieselben Migranten ausgebeutet. Große Teile der Landwirtschaft leben von diesen Ausgebeuteten, nicht nur in Süditalien. Aber hier, wo Schwarzarbeit und Ausbeutung Tradition haben, funktioniert das System besonders perfide. Sogenannte Caporali, ein Name für einen Rang beim Militär, treten hier als Arbeitsvermittler auf. Sie besorgen den Landwirten billige Arbeitskräfte und verdienen kräftig daran. Die Migranten leben zum Beispiel in Zeltstädten, in denen es stinkt und aussieht wie auf einer Müllhalde, wie in San Ferdinando, gleich beim Hafen von Gioia Tauro. Doch es geht auch anders. Die Staatsanwältin Marisa Mancini aus Cosenza hat gerade erst einen Ring von Sklavenhaltern ausgehoben. Der Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft in den Bergen hat seine rund 40 Schützlinge zum Arbeiten auf die Felder geschickt. Für einen Hungerlohn. Sie wurden morgens ganz früh rekrutiert, als es noch dunkel war. Dann wurden sie auf die Felder gebracht, wo sie gewartet haben, bis es heller wurde. Und da haben sie dann den ganzen Tag Kartoffeln geerntet, ohne eine Pause, vom Caporale überwacht und immer mit der Drohung, dass sie die Arbeit verlieren. Und das hat dafür gesorgt, dass sie bis zum Abend geschuftet haben. Marisa Mancini, die sich in Kalabrien nur mit ihren Leibwächtern bewegen kann, sagt, es müsse mehr gegen die Ausbeutung getan werden. Es gibt jetzt ein neues Gesetz, das nicht nur die Caporali bestraft, sondern auch die Landwirte, aber es fehlen die Mittel, das durchzusetzen. In ihrer Staatsanwaltschaft ist die Hälfte der Stellen gerade nicht besetzt. Das ist weit verbreitet. Man muss nur einmal von Lamezia Terme die Küste entlang fahren. Da gibt es die Zwiebelfelder und auch da waren Migranten, die dort gearbeitet haben. Und ich habe gedacht, auch hier ist etwas nicht in Ordnung.
Non proprio regolare.
Yves Sanier ist da vielleicht schon eher ein Zeichen der Hoffnung. Er kommt ursprünglich aus Kamerun, ist aber in Turin zum Ingenieur geworden. Er hat eine Stiftung gegründet, die gegen die Ausbeutung in der Landwirtschaft kämpfen will. Auch weil er am eigenen Leib erlebt hat, was das bedeutet. Vor 6 Jahren war das, er brauchte Geld und ging zum Arbeiten nach Apulien. Auch dort geriet er in die Fänge eines Caporale.
Lui ti paga
Er zahlt dir für jede Kiste 300 Kilo 3,50 Euro. Für 300 Kilo. Ich habe jeden Tag 5 davon geschafft. Also 20 Euro für 14 Stunden Arbeit. Und davon musste ich noch 5 Euro für den Transport abziehen, 3,50 Euro für das Brot. Am Ende hatte ich nichts mehr. Und nach 5 Tagen habe ich Nein gesagt. Damals hat Sanier einen Streik organisiert, der 1,5 Monate gedauert hat. Der erste Streik von ausländischen Arbeitskräften in Italien. Seitdem, so sagt er, ist das Thema in der Öffentlichkeit, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Es gibt die Caporali, die Landwirte und dann die anderen wirklich Verantwortlichen, die der Grund für alles sind, was dort passiert. Ich nenne sie die Generäle. Das sind die großen Lebensmittelunternehmen Coop, Ocean, Carrefour und Lidl. Das sind die wirklich Verantwortlichen, denn am Ende entscheiden sie über die Preise für die Produkte. Und so werden auch die Verbraucher, die die billigen Tomaten aus Süditalien kaufen, unbewusst zu Mitschuldigen. Der Migrant aus Gambia mit den Bauchschmerzen sagt, er habe keine Wahl. 3 Jahre ist er schon in Italien, er zieht alle paar Monate in eine andere Gegend, je nachdem, wo gerade Erntehelfer gebraucht werden. Das System ist überall das gleiche. Um 5 Uhr stehen alle auf und es gibt Treffpunkte, wohin die Caporali kommen, um Arbeiter zu holen. Sobald ein Auto kommt, rennen alle los und wer der Schnellste ist, wird mitgenommen. Manchmal werden 2, 3, 4 mitgenommen, aber es warten immer viele. Manchmal fallen seine Kollegen bei der Ernte von einem Baum, erzählt er. Immer wieder gibt es schwere Verletzungen. Dann werden neue Erntehelfer gebraucht. Wie lange er das noch machen kann, weiß er nicht. Er weiß nur, dass er nicht in Italien alt werden will, sondern zurück in seine Heimat. Doch solange die Kräfte reichen, arbeitet er weiter als einer der neuen Sklaven Europas.
Jan-Christoph Kitzler hat sich das Elend der Migranten, die in der italienischen Landwirtschaft arbeiten, in Kalabrien angesehen. So viel für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Im Namen des ganzen Teams sage ich danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.